Also wenn jemand nicht bestraft werden kann, weil er zu krank ist, dann kann er auch nicht irgendwie gegen andere Leute Strafanzeige stellen. Was haben wir denn für eine Bananenrepublik, dass sowas möglich ist? Also wirklich, wenn ihr euch noch ernst nehmt, liebe Justiz, liebe Politik, dann guckt euch das doch an. Das könnt ihr euch doch nicht gefallen lassen. Ich weiß ja, dass viele diesen Job sehr ernsthaft machen in unserem System. Aber dann könnt ihr das doch nicht tatenlos mit ansehen, wie so ein Possenspiel betrieben wird in unserer Republik. Dann nimmt euch keiner mehr ernst und dann können wir es mit der Gewaltenteilung auch wirklich lassen. Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge Lobbyland. Das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Wir setzen das Thema Lobbyismus mit den politischen Entscheidungen und Themen in Beziehung. Wann? Immer mittwochs, zweimal monatlich, wo? Überall, wo ihr Podcasts hört oder unter www.lobbyland.de. Ihr Lieben, heute Folge 62 und es wird nochmal um das leidige Thema, muss man ja sagen, Cum-Ex und Cum-Cum gehen, weil wir müssen unbedingt noch einen nachlegen zu der Hauptperson oder zu einer der Hauptpersonen, Olearius, seinerzeit Chef der Hamburger Warburg Bank. Und dann geht es um unseren Wald und den Begriff der Nachhaltigkeit in unserem zweiten Thema, was es damit auf sich hat, dann gleich. Denn wir fangen an, wie gesagt, mit dem Thema Cum-Ex und Cum-Cum. Also, wir hatten in der letzten Sendung ja schon genau darüber geredet, also über den Aspekt, dass der Bundestag am 26. September mit der Mehrheit der Ampel und der Union ein Bürokratieentlastungsgesetz auf den Weg gebracht hat und da, also beschlossen hat. Und da geht es darum, vor allen Dingen darum, versteckt, aber trotzdem deutlich, dass Buchungsbelege in Zukunft schon nach 8 Jahren vernichtet werden können, was vor allen Dingen Steuerbetrügern wie den Cum-Cum- und Cum-Ex-Verbrechern hilft. Was eine besondere Bedeutung hat, weil es da um 30 Milliarden geht, die diese Verbrecher erbeutet haben und die Staatsanwaltschaft mit wenig Personal kaum nachkommt, diesen Verbrechen nachzugehen und natürlich Zeit braucht und ganz wenig erst aufgeklärt hat. Und nach einer Zeit verjährt sich das und nach einer Zeit sozusagen, jetzt schon nach 8 Jahren, kann man das alles schreddern und dann gibt es sowieso keine Belege mehr. Also ein wirkliches Possenspiel, was sich da dieser Bundestag geleistet hat, worauf ich ja gesagt habe, der korrumpierte Bundestag, weil, sorry, das geht gar nicht. Aber ja, wir müssen heute nochmal drauf eingehen, weil diese ganze Diskussion ist wirklich absurd. Die ist wirklich absurd geworden. Also es wurde, die Politik hat von Anfang an das Cum-Ex-Thema nicht nur nicht ernst genommen, sie hat es bewusst verschleppt, sie hat bewusst nicht gehandelt und sehr spät erst was unternommen, wo es gar nicht mehr anders ging und wo dann doch mal die Öffentlichkeit und die Medien mal ein bisschen stärker berichtet haben. Naja, und einer der zentralen Stellen war die Warburg Bank und ihr Chef Olearius. Es waren ja sowieso, auch das gehört zu diesem Possenspiel, dass da Banken beteiligt waren, die ja sowieso schon viel Geld machen, aber eben dann auch noch widerrechtlich Geld abzocken wollten. Und dazu gehörte auch die Warburg Bank und Chef Olearius. Viele kennen diese Geschichte natürlich, weil da auch Olaf Scholz ins Fadenkreuz geraten ist. Erinnert euch an den Kanzler, der sich nicht erinnert. Der erinnerte sich nämlich nicht, dass er in der fraglichen Zeit, ich glaube, er erinnert sich schon noch, dass er der erste Bürgermeister von Hamburg war, aber er erinnerte sich angeblich nicht mit Treffen mit diesem Bankchef, der nämlich ja auf einmal in die Bredouille geraten ist, weil das Finanzamt da aufmerksam geworden ist. Und zumindest bei 47 Millionen, das muss man sich mal überlegen, 47 Millionen, die dann zurückfordern musste von Olearius und Olearius dann ganz aufgeregt ja, sich an die Politik gewendet hat. Das wissen wir alles so genau, weil dieser Kollege Olearius darüber ein Buch geführt hat, was dann irgendwann auch in Teilen veröffentlicht wurde. Er hat sich zum Beispiel an einen, ich kenne ihn gut, Johannes Kahrs, SPD-Abgeordneter aus dem Bundestag, Haushälter, irgendwann stellvertretender Fraktionsvorsitzender, lange Chef der konservativen Seeheimer der SPD. Ich würde sagen, wahrscheinlich einer der korruptesten Abgeordneten, zumindest die ich so kennengelernt habe, dem man alles zutrauen muss, hat sich an diesen Johannes Kahrs gewandt, auch Hamburger. Der wird sich wiederum an Olaf Scholz gewandt haben. Und am Ende, ja, gab es zwei oder sogar drei Treffen zwischen Olearius und Olaf Scholz, was ja schon absurd an sich ist, weil es war klar, dass es ein Verfahren gegen Olearius gibt. Und da kann sich ein regierender Bürgermeister mit dem gar nicht treffen, hat er aber getan, hat sich nicht erinnert, wurde dann aber eben durch die Tagebücher aufgedeckt und dann kam die Erinnerung vielleicht zurück. Das ist ja alles sozusagen schon mal ein Possenspiel genug, aber es geht jetzt weiter. Aber kommen wir, bevor wir zu Olearius zurückkommen, nochmal auf Anne Breuhilke. Die hat ja als oberste Staatsanwältin sich einen Namen gemacht, weil sie wohl mit so die führende und vielleicht aber auch einzige war, die so richtig da versucht hat, mal Licht ins Dunkel zu bringen. Jetzt ist es so, dass es da keine Bundesbehörde gibt, sondern dass die über die Länder aktiv sind. So, und die hat dann über NRW, über Köln sozusagen da ermittelt als oberste Staatsanwältin. Zwischendurch war das der Politik dann wohl schon zu heiß, dann wollten sie ihr Fälle wegnehmen und noch jemand anders dahin stellen. Da ging das so ein bisschen hin und her. Interessanterweise war das ein grüner Justizminister in NRW, der das machen wollte. Auch da gab es dann Diskussionen. Dann hat aber sozusagen, hat sich das wieder beruhigt und Anne Breuelke blieb erstmal im Amt, aber sie hatte da wenig Unterstützung, hat viel zu wenig Personal gehabt und hat sich darüber auch beklagt. Dann entnervt irgendwann aufgegeben, in diesem Jahr noch, also Anfang dieses Jahres, und ist dann zu der Initiative NGO Finanzwende e.V. gegangen, wo sie jetzt ja zumindest viel offener sprechen kann. Das muss man sich mal vorstellen, eine Staatsanwältin, die in so einem hohen Amt das alles aufgibt, die ganzen Sicherheiten auch, die ganzen Gehälter, um dann für eine NGO zu arbeiten, weil ihr dieser Bereich so wichtig ist. Und sie spricht eben davon, dass die umfassenden Ermittlungen, die eigentlich sein müssten, dass man die eben nicht bewerkstelligen kann mit dem Personal. Und wenn man dann doch jemanden kriegt, kaufen die sich diese Leute frei. Das ist natürlich ein Armutszeugnis, ja, auch für unsere Justiz, aber natürlich auch wieder in erster Linie für die Politik, die sich nämlich meistens einmischt und die dafür sorgt, dass es so wenig Personal gibt. Könnte das ganz anders ausstatten. Aber man zweifelt natürlich dann auch an der Unabhängigkeit der Justiz, wenn die Politik so einen großen Einfluss darauf hatte. Deswegen haben wir eine Gewaltenteilung, die aber anscheinend nicht mehr so geteilt ist. Das vielleicht nochmal zu diesem ganzen Vorspiel. Da gibt es natürlich ganz viele Facetten. Wie gesagt, es geht da um zig Milliarden alleine bei Cum-Cum, also den Nachfolgegeschäften von Cum-Ex, soll es ungefähr um 30 Milliarden alleine in Deutschland gehen. Das ist natürlich ein Wahnsinnsbetrag. Kommen wir jetzt zurück zu Olearius. Also irgendwann war klar, gab es also ein Anklageverfahren gegen Olearius, der hat eben dieses Geld ergaunert, erbeutet oder wie auch immer man das nennen will. Und dann ist dieses Verfahren eingeläutet worden. Er hat dann zwar, in Hamburg war es übrigens so, dass das Finanzamt, warum auch immer, darauf verzichtet hat, dieses Geld zurückzuholen von Olearius. Genau das muss einen ja skeptisch machen. Das wird bestimmt kein kleiner Beamter, kleine Beamtin in dem Finanzamt entschieden haben, sondern da muss es ja irgendeine politische Einwirkung gegeben haben. So, er hat es dann aber doch irgendwie zurückgezahlt. Aber es geht ja da um noch ganz andere Dinge und auf jeden Fall gab es eben dieses Verfahren gegen Olearius. So, und es war ja klar, dass er schuldig ist, aber es gab kein Urteil, sondern das Verfahren gegen ihn wurde dann im Sommer diesen Jahres eingestellt. Das ist, finde ich, so ein nächster Höhepunkt dieses Possenspiels, weil, ach ja, der hat zu hohen Blutdruck. Ja, ich habe auch gerne mal hohen Blutdruck. Vielleicht kann ich dann jetzt auch ein paar Straftaten begehen und die werden mir dann nicht angekreidet, weil oh, ich habe zu hohen Blutdruck. Ja, interessant. Also ich finde, wenn jemand hohen Blutdruck hat oder wirklich krank ist und sagen wir mal, die Haft nicht antreten kann, da muss er ja trotzdem Strafe zahlen, da muss er ja trotzdem verurteilt werden. Man kann deswegen nicht ein Verfahren einstellen. Also ich möchte mal sehen, wenn jetzt hier ein Obdachloser ständig schwarz fährt, dann landen die auch mal gerne im Knast oder noch sogar was anderes begeht. Und ja, dieser Obdachlose hat hohen Blutdruck. Es gibt nun wirklich nicht wenige Obdachlose, die wirklich richtig krank sind und deswegen alle nicht bestraft werden. Also das kann mir kein Mensch erzählen. Das geht anscheinend nur bei solchen Leuten. Ja, aber auch das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Denn dieser Olearius, der zu hohen Blutdruck hat und nicht sozusagen nicht mal einen Urteilsspruch anscheinend irgendwie überleben würde, der hat aber genug Kraft und ist gesund genug, jetzt Strafanzeige gegen Anne Brohilka. Genau, die Anne Brohilka, die Staatsanwältin war, Strafanzeige gegen sie zu stellen, weil sie angeblich da nicht richtig gearbeitet hat. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Und also wenn jemand nicht bestraft werden kann, weil er zu krank ist, dann kann er auch nicht irgendwie gegen andere Leute Strafanzeige stellen. Was haben wir denn für eine Bananenrepublik, dass sowas möglich ist? Also wirklich, wenn ihr euch noch ernst nehmt, liebe Justiz, liebe Politik, dann guckt euch das doch an. Das könnt ihr euch doch nicht gefallen lassen. Ich weiß ja, dass viele diesen Job sehr ernsthaft machen in unserem System. Aber dann könnt ihr das doch nicht tatenlos mit ansehen, wie so ein Possenspiel betrieben wird in unserer Republik. Dann nimmt euch keiner mehr ernst und dann können wir es mit der Gewaltenteilung auch wirklich lassen. Sorry. Der musste also heute nochmal sein zu Cum-Cum und zu Cum-Ex, weil natürlich dieser Satz, die Kleinen, eigentlich heißt es sogar eher hängt man, aber sagen wir mal fängt man und die Großen lässt man laufen, dieser alte Satz ja nochmal zu neuer Blüte kommt mit dem, was da passiert. Und wir diskutieren in der Politik immer wieder darüber, ne, dass die Bürgergeldbezieher vielleicht widerrechtlich irgendwo Gelder haben, dass es Sanktionen geben muss und. Ja, und der Warburg-Chef, und wo es um Millionen geht und wo es bei Cum-Cum um Milliarden geht, ach, da nehmen wir es nicht so genau. Da höre ich keinen Merz, da höre ich keinen Scholz, da höre ich keinen Lindner, dass diese Leute bestraft werden müssen und dass das Gesetz hart durchgreifen muss und dass das ja unsere Republik und unsere Demokratie kaputt macht, da höre ich sie nicht. Aber wenn das nächste Mal wieder jemand demonstriert und eine Kreuzung blockiert, dann fordert man da 10 Jahre und was nicht alles. Also es ist schon eine unglaubliche Absurdität, was wir da im Augenblick erleben. Ja, unser erstes Thema will ich dann aber auch verlassen. Wie gesagt, wir hatten das schon. An anderer Stelle kommt es ja auch häufig vor. Leider eben nicht in den Talkshows, leider nicht in den breiten öffentlichen Medien und so, müsste es einen ganz anderen Raum bekommen. Ja, aber vielleicht schreibt ihr doch alle mal Olearius an. Übrigens ganz interessant, ich habe mal was gesagt in einer Bundestagsdebatte, vielleicht der Abschluss, ein kleines Bonbon. Ich habe mal in der Bundestagsdebatte schon was zu Warburg Bank und Olearius vor Jahren gesagt. Und dann kriegte ich einen Schrieb von der Warburg Bank, dass man sich doch gerne mal mit mir unterhalten würde. Vielleicht hätte ich das einfach mal annehmen müssen, sehen, was dann passiert wäre und was man mir da vielleicht angeboten hätte. Oder ob man nur einfach versucht hätte, mich davon zu überzeugen, dass ja Diebstahl von Steuergeldern und Verbrechen vielleicht doch eine ganz gute Sache sind. Nun denn, ein ganz anderes Thema, deswegen schwieriger Übergang, deswegen versuche ich es auch gar nicht erst. Das ist unser zweites Thema und zwar unser Wald. Ja, schon dieser Name, da kommen so viele Gefühle bei mir auf, aber insgesamt haben die Deutschen und insgesamt, glaube ich, Menschen zum Wald ja immer so eine sehr vielschichtige Beziehung. Ja, da ist irgendwie, weiß nicht, da ist Romantik hinter, da ist Poesie hinter, da ist Aufatmen hinter, aber auch frühere Ängste, der tiefe, dunkle Wald. Und aber ein Gefühl, was sich anscheinend durchgesetzt hat bei Menschen, ist, ja, das ist vor allen Dingen ein Wirtschaftsbereich. Es bringt Wald, Holz bringt Geld. Wie bei so vielen Dingen ist das, was am Ende dann rauskommt, eigentlich nur wieder ein Geldwert und nicht, was mit dem Wald sonst alles noch wichtig ist. Und ich gar nicht davon zu reden, was ja der Wald eigentlich ist. Er ist ein Ökosystem, ein Lebensraum für ganz viele Tiere, Pflanzen und damit natürlich unschätzbar wichtig insgesamt für die Natur und auch für unsere Lebensgrundlage. Das spielt ja meistens gar keine Rolle mehr. Aber kommen wir zu den Fakten oder kommen wir zu dem Bereich wieder oder warum ich das auch angesprochen hat, denn die aktuelle Nachricht war eine neue Waldinventur, Bundeswaldinventur, die vierte mittlerweile, wo man nochmal so ein paar Fakten sammelt und bringt. Das ist noch was anders als der Waldzustandsbericht. Den hatten wir letztes Jahr. Da möchte ich aber auch nochmal drauf gleich zurückkommen, aber die Waldinventur ist noch ein bisschen was anderes. Ich will aber auch nochmal deutlich machen, an diesem Thema Waldinventur, Wald, Waldschadensbericht, dass es zwar immer wieder Fakten, Untersuchungen, wissenschaftliche Grundlagen entstehen, dass es aber, selbst wenn das alles vernünftig gemacht worden ist, immer schwierig ist, das in Beziehung zu setzen und wie damit umgegangen wird. Also was hinterher rauskommt für eine Botschaft. Und das kann man an diesem Waldinventurbericht total gut sehen, weil vielleicht, die es jetzt hören, habt ihr was davon gehört von diesem Waldinventurbericht? Die Schlagzeile war aber hauptsächlich, dass die Wälder inzwischen mehr, also die deutschen Wälder, inzwischen mehr Kohlenstoff abgeben, als sie aufnehmen. Das heißt, dass sie für den Klimaschutz nicht mehr zur Verfügung stehen, im Gegenteil. Das war so die Meldung. Und auch ich habe ja, höre ab und zu Radio, Deutschlandfunk, will jetzt aber auch keine einseitige Werbung machen, gibt auch noch andere natürlich Sender, wo genau diese Nachricht und diese Botschaft so vermittelt worden ist. Das heißt, irgendwie hat man dann im Kopf, der Wald ist sogar schädlich fürs Klima. Nicht, dass dann irgendwie die nächste Schlagzeile auch noch ist, der Wald ist ein Klimakiller. Also sehr interessant, wie dann so eine Sache total kippen kann. Und die Hintergrundinformationen, die es durchaus in dem Inventurbericht gibt, die fallen dann gerne weg. Und das, finde ich, ist ein großes Problem, was wir immer wieder haben. Teilweise lobbygetrieben, teilweise aber einfach auch nur, weil natürlich gerne Botschaften verkürzt werden. Und selbst wenn man ein bisschen länger darüber redet, schreibt, was kommt am Ende an bei den Menschen? Ja, wenn man dann noch wenigstens ein bisschen weiter gelesen hat oder gehört hat, falls es irgendwo berichtet worden ist, also zumindest im Inventurbericht, ich habe mir den natürlich angeguckt, steht natürlich viel mehr, dann steht da, dass es einen Verlust an Biomasse gibt im Wald. Also hauptsächlich ist das natürlich dann, sind das Bäume, aber auch Pflanzen und so weiter, durch Stürme, durch Dürreperioden und Käferbefall. So, und dieser Verlust ist größer als der Zuwachs an lebender Biomasse. Also natürlich wächst ja alles im Wald und dann hat man sozusagen normalerweise mehr Wachstum als auf der anderen Seite, ja, entnommen wird. Das ist ganz wichtig, weil da kommen wir dann auch bald zu diesem Begriff Nachhaltigkeit. So, das ist also eine Grundnachricht, die dahinter steckt. Jetzt muss man wissen, ja, also durch den Klimawandel, durch die Erwärmung, also es ist eine Zunahme von Extremwetterereignissen und auch von Dürreperioden. Und da sind viele Bäume eben betroffen. Das haben wir schon in dem Waldzustandserhebung gehabt. Da letztes Jahr, das fand ich sehr, sehr bedenklich, hat auch nicht lange angehalten, die Diskussion, dass nur jeder fünfte Baum gesund ist in Deutschland. Das heißt, von unserem großen, tollen Wald, toll in Anführungsstrichen, da komme ich gleich noch zu, ist nur jeder fünfte Baum gesund. Das heißt nur noch 20%. Das ist schon krass. So schlecht war der Zustand nie, auch nicht beim sauren Regen. Und da gab es einen Auslöser. Jetzt gibt es mehrere Auslöser. Ich sage klar, dass es eben auch nicht nur der Klimawandel ist. Aber der hat natürlich oder fördert natürlich bestimmte Dinge. Nehmen wir mal den Käferbefall. Den Käferbefall gab es immer. Und der ist manchmal auch nötig, weil der reinigt bestimmte Dinge einfach und dann sind die irgendwann aber auch wieder weg. Das wird normalerweise, reguliert sich das natürlich. Wenn aber sozusagen ein Organismus, ein Ökosystem angegriffen ist schon und dann gibt es einen Befall von einem, weigere mich eigentlich immer Schädling zu sagen, weil wie gesagt, der gehört zu dieser Natur dazu und den hat es auch schon immer gegeben. Aber dann kommt so ein Käfer mit einer großen Fresswut und stürzt sich dann, da hat der natürlich leichtes Spiel. So wie ein Mensch, der irgendwie halt schon echt krank ist und geschwächt ist, wenn dann irgendeine andere Krankheit noch kommt und irgendwelche Bakterien oder Viren kommen, haben die natürlich leichtes Spiel mit diesem Menschen. Und so ist es eben auch beim Wald. Und deshalb ist das natürlich so doppelt schädlich. Jetzt kommen wir aber nochmal zum Wald. Wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Wir haben eine bewaldete Fläche und der Begriff, der ist dann schon viel besser, als immer vom Wald zu sprechen. Weil Wald ist nicht gleich Wald. Aber nochmal zur Fläche. 32% der Gesamtfläche von Deutschland sind bewaldet. Dazu muss man wissen, es ist eben nicht der tolle, romantische Wald, den man sich so vorstellt. Unsere Wälder sind nämlich forstwirtschaftliche Flächen hauptsächlich. Also manchmal sogar Monokulturen. Da werden dann hauptsächlich Kiefern und Fichten angepflanzt, die man schnell dann wieder abholzen kann und die dann verarbeitet werden zu Holz. 43% unserer Wälder bestehen aus Kiefern und Fichten. Die gehören hier zwar auch irgendwie hin, aber in viel kleinerem Maße, als sie sozusagen hier angepflanzt sind. Und die sind auch hauptsächlich betroffen. Natürlich haben wir eben auch schon leider kranke Eichen, Buchen und so weiter, aber Kiefern und Fichten sind hauptsächlich betroffen. Ich selbst sehe das immer, wenn ich im Sauerland unterwegs bin, ich mache gern Radtouren. Und das ist Wahnsinn, was da in den letzten Jahren kaputt gegangen ist, wie viel Kahlflächen es dort gibt, weil da standen nur Kiefern und Fichten und die sind alle weg. Ja, so, natürlich können die schön zu Holz verarbeitet werden, aber das ist auch alles. Und es dauert natürlich, bis da wieder was nachwächst. Was wir nicht haben, ist einen gesunden, naturbelassenen Wald mit ganz viel Leben. Sondern wir haben, wie gesagt, eher Monokulturen und Land- oder ökonomische Flächen, wo man Bäume rausnimmt und eben zu Holz verarbeitet. Und damit natürlich kein wirklich intaktes Ökosystem. Da fehlen ganz viele Tiere. Entweder sind sie schon ausgestorben, sie sind verdrängt worden oder sie haben sozusagen eigentlich gar keinen Lebensraum mehr. Wir haben verdichtete Böden, weil wenn die Hölzer dort rausgeholt werden, dann meistens mit großen Maschinen, die Böden sind verdichtet, die sind bei Weitem nicht mehr so lebendig, wie sie eigentlich sein sollten. Wir haben wenig Laub, was eigentlich braucht, auch um den Humus wieder aufzuarbeiten, auch für die Tiere, weil von den Nadelbäumen gibt es zwar auch die Nadeln, die runterfliegen, die sind aber sehr sauer und gar nicht so, also zumindest in der Dichte nicht so gut für den Boden. Das sind alles Sachen, über die man nicht spricht und die man dann nicht hört, über die wir aber eigentlich reden müssten, wenn wir über wirklichen Wald sprechen, der eben mehr ist als der Hektar, also als dieser Nutzforst und das Kubikmeter Holz, was da rauskommt. Totholz zum Beispiel haben wir sehr wenig. Da stand dann zwar jetzt so drin, und das wird immer so als diese positive Botschaft verkauft, dass das jetzt ein bisschen angewachsen ist. Das ist aber lächerlich. Wir haben nämlich im Endeffekt auch jetzt nur 29,4 Kubikmeter Totholz pro Hektar. So in so einem Nutzforst, wie ich das jetzt mal nenne, dem unser Wald hauptsächlich besteht, sind ungefähr 800 bis 1000 Bäume pro Hektar. Und ja, da ist, macht sich natürlich 29,4 Kubikmeter Totholz, ist da wirklich nicht viel. Vor allen Dingen muss man überlegen, dass viel von dem Totholz in den wenigen naturbelassenen Bereichen ist und in dem Nutzhorst eben fast gar nichts. 1%, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, ist nur 1% des deutschen Waldes wirklich naturbelassen. Und 36% ist so eine naturnahe Zusammensetzung, nennt man das dann. Also da achtet man schon ein bisschen wenigstens darauf. Und der Rest ist wirklich Monokultur und reine Nutzfläche. Ja, und vielleicht noch mal ein paar Parks, ne, durch die wir gehen, die dann auch noch irgendwie teilweise als Wälder anerkannt werden, zumindest da, wo eben nicht nur diese Wiesenflächen sind. Das heißt, hauptsächlich ist das eine Nutzfläche und das ist kein Wald, der wirklich ein Lebensraum ist. Und das muss man immer wieder deutlich machen, dass man das nicht vergleichen kann mit irgendwie zum Beispiel den Urwald irgendwo noch in Nordeuropa oder Nordkanada, diesen borealen Wäldern, die ganz langsam wachsen, aber sehr naturbelassen zum Teil noch sind. Auch da wird immer mehr abgeholzt, das ist klar. Oder erst recht nicht wie im Urwald, in, weiß ich nicht, im Äquatornähe, weil in ganz Europa die Wälder, die alten Wälder, alle längst abgeholzt worden sind und Wald meistens nur noch genutzt wird und aufgeforstet wird, um es wieder abzuroden. Das heißt vor allen Dingen zum Beispiel, nur um ein Beispiel zu nennen, dass wir gar nicht wirklich alte Bäume bei uns haben. Da gibt es wenige Ausnahmen, natürlich. Aber in den meisten Wäldern gibt es keine alten Bäume. Ein gesunder Wald hat aber Bäume in jeder Altersgruppe. Da kommen junge Bäume nach, gibt es ganz alte Bäume. Und wenn halt ein alter Baum dann irgendwann umfällt, dann kommt der nächste und wird sozusagen dann an die Spitze der Pyramide und dann gibt es verschiedene Vegetationsstufen und auch eben das Totholz, aber auch ganz viele andere Pflanzen, die wir auch alle gar nicht mehr haben in unseren Wäldern. Das sind meistens recht aufgeräumte Bereiche, wo dann Bäume stehen, manchmal ganz eng wie mit den Fichten und so und manchmal eben locker aufgestellt. Ja, da stehen dann die Bäume und sonst ist da nichts. Ab und zu hört man noch einen Vogel, auch ich finde immer weniger. Und das ist bei Weitem eben nicht mehr das, was wir eigentlich vielleicht darunter verstehen sollten. So, also das heißt, der Anteil der wichtigen, alten, dicken Bäume im Wald liegt bei weniger als 5%. Auch nochmal so eine Zahl, die ich finde ich nochmal wichtig sind, die das nochmal deutlich macht. Kommen wir zu der Nachhaltigkeit. Weil trotzdem spricht man davon, dass unsere Wälder nachhaltig sind. Und das finde ich schon ein ziemlicher Witz. Und das Interessante ist, dass der Bericht Nachhaltigkeit sogar aus der Forstwirtschaft auch kommt. Also nachhaltig ist eigentlich kein ökologischer Begriff. Und der kommt auch nicht von irgendwelchen Ökospinnern oder sonst was, sondern, also in Anführungsstrichen, sondern der kommt aus der Forstwirtschaft. Und das zeigt ja eigentlich schon die Richtung. Das ist ein wirtschaftlicher Begriff. Da geht es um Ökonomie, da geht es um Erwirtschaften, da geht es nicht um Natur, da geht es nicht um Zusammenleben, da geht es nicht um Ökosystem, da geht es nicht um Lebensraum, sondern da geht es um Forstwirtschaft. Und der bedeutet, den gibt es schon sehr lange, diesen Begriff, und der bedeutet eigentlich nur, dass man aus einem Wald nicht mehr herausnehmen soll, als nachwächst. Ne? Also sehr ökonomisch. Ne? Also man holt sich, weiß ich nicht, so und so viel Kubikmeter Holz aus dem Wald raus, so und so viel Bäume, und guckt ungefähr, dass das so viel ist, wie nachwächst. So, dann hat man zumindest immer die gleiche Menge an, ungefähr die gleiche Menge an Bäumen da stehen. Heißt aber, wie gesagt, die werden nicht besonders alt, weil die Älteren holt man ja irgendwie raus und die, dazu muss man sagen, jetzt also nicht Ältere, die schwach sind und dadurch irgendwie nicht mehr so viel, ja, Lebenszeit haben und die vielleicht sogar krank sind oder sonst was. Nee, gerade die älteren, großen, dicken Bäume, das sind die, die den meisten Lebensraum geben, wo die meisten Tiere was von haben. Also ein Baum alleine ist ein ganzes Ökosystem, was da alles lebt, wenn er denn alt genug ist. Aber genau diese gibt es dann erst gar nicht in so einem Wald. Und trotzdem gilt das als nachhaltig. Und es ist natürlich kein Wunder, dass dieser Begriff Nachhaltigkeit nie wirklich ein guter Begriff war, wo ich den auch immer benutzt habe, sondern das war eigentlich immer ein ökonomischer Begriff und genau so wurde er auch angewandt. Es war immer Wirtschaft first und Ökologie second, obwohl es ja eigentlich zusammengehört, weil es eben auch unsere Lebensgrundlagen sind, die da vernichtet worden sind. Das heißt, selbst wenn so ein Wald dann steht oder auch sonst irgendwo was noch bleibt, heißt das eben nicht, dass das wirklich nachhaltig ist, also dass da wirklich Leben erhalten bleibt, sondern man eigentlich nur dafür sorgt, dass wirtschaftlich nicht so ein Wald abgeholzt wird und dann kann man den ja nur einmal abholzen und das war's, sondern dass man den immer wieder abholzen kann oder immer wieder einen Teil abholzen kann. Wie gesagt, was man mit den Böden macht, was man mit den anderen Pflanzen macht, was man mit den Tieren macht, das alles wird nicht einberechnet. Und deswegen ist es ein ökonomischer Begriff und keiner, der wirklich taugt für eine wirkliche Debatte, wenn man wirklich über Lebensraum, über Natur, über Umwelt spricht. Aber jetzt haben wir ja durch den Bericht gesehen, und das ist eigentlich das Spannende, redet aber leider keiner drüber, dass diese Nachhaltigkeit selbst so geprägt ökonomisch nicht mehr funktioniert. Das heißt, jetzt konnte zwar mal relativ viel rausgeholt werden aus dem Wald, weil er kaputt gegangen ist, aber das wächst jetzt eben nicht mehr nach. Selbst nach diesen Kriterien ist unser Wald nicht mehr nachhaltig. Und wie gesagt, wirklich nachhaltig war er sowieso nicht. Also er funktioniert gar nicht mehr. Man hat immer weniger Biomasse. So, also was müsste man eigentlich tun? Na, man müsste natürlich stark aufforsten. Da ist natürlich die Frage, wenn es immer wärmer wird im Durchschnitt, was macht man da? Da ist man sich immer noch nicht so wirklich einig. Ja, Mischwälder müssen es mehr sein. Es dürfen jetzt nicht mehr nur diese Monokulturen sein. Oh ja, super Fortschritt. Immerhin sagt man auch, ein bisschen mehr Totholz muss sein. Nein, es muss viel mehr Totholz sein. Es muss ein lebendiger Wald sein. Meine Güte, der ist am resistentesten, am robustesten. Ist ein Wald, den man in Ruhe lässt. Der sich selbst regeneriert, der sozusagen selbst Erhaltungsmaßnahmen hat und der so ist, wie die Natur ihn sozusagen schafft, wo der Mensch sich verdammt nochmal raushält. Und ich bin nicht dagegen, um das gleich auch nochmal klar zu sagen, dass wir Menschen Wald nutzen, dass wir Holz nutzen, das ist ein toller Rohstoff, bin ich überhaupt nicht gegen. Aber das geht doch nicht, dass wir nur 1% naturbelassenen Wald haben und dann noch so 36% so halb, sondern wir brauchen da viel größere Anteile. Und natürlich normalerweise, ich würde halt auch wirklich Flächen komplett, da muss man noch nicht mal aufforsten, einfach sich erholen lassen. Und natürlich muss man auch aufforsten, gerade da, wo man einen Nutzwald hat. Klar, es wird zum Teil auch gemacht, aber mittlerweile, ja, wird auch wieder mehr Wald verkauft. Der meiste Wald ist übrigens im Privatbesitz, das muss man nochmal wissen. Natürlich auch staatliche Wälder, Landeswälder und so weiter, aber meiste ist noch im Privatbesitz. Das ist natürlich ein zusätzliches Problem, wenn wir darüber reden, aber es muss klar sein, dass wir wirklich einen naturbelassenen Wald brauchen. Wir brauchen wahrscheinlich so 3-4 Stufen und man kann natürlich auch aus zumindest relativ naturbelassenem Wald Holz herausholen, aber dann natürlich deutlich gemäßigter und nicht mit Bodenverdichtung und so weiter, sondern man muss gucken, dass der Wald insgesamt lebt. Also da brauchen wir viele verschiedene Bereiche und wir brauchen natürlich auch weitere Forschungen, weil ja, welcher ist denn wirklich am robustesten, erträgt dann auch trockene Bereiche. Aber das ganze Thema zeigt, wie vielschichtig das ist und mir war es auch nochmal wichtig, den Begriff Nachhaltigkeit daran nochmal zu platzieren. Ich komme nicht ganz umrum, zum Schluss nochmal drauf einzugehen, wie wichtig dieser Lebensraum ist und dass das eben auch die Lebensgrundlage der Menschen ist, weil ich versuche ja immer deutlich zu machen, dass wenn man sich zum Beispiel um den Wald kümmert, wenn man sich um andere Bereiche an, ist das keine Naturspinnerei oder Umweltspinnerei. Ja, ich gebe zu, ich mag den Wald, also einen richtigen Wald. Ich mag die Natur. Aber es geht doch auch darum, dass wir Menschen insgesamt und lange was davon haben. Und wir sehen ja, wenn wir zwar meinen, wir haben lange was davon, funktioniert es nicht, wenn wir auf der anderen Seite auch noch Dinge zerstören, wenn wir da irgendwelche Chemikalien reinpacken, wenn wir die von den Feldern rüberkommen, wenn wir den Boden verdichten, wenn wir unser ganzes Plastik irgendwo entsorgen, weil auch, ja, im Wald findet man, glaubt man jetzt nicht, im Waldboden findest du Plastikteile, weil natürlich die Mikroplastik und Nanoplastik, die überall im Abrieb kommt, auch aus von unseren Gummireifen, von der Autos, die durch die Wälder oder nahe der Wälder durchfahren, weil das natürlich alles mittlerweile in unserer Atmosphäre ist. Wir atmen das ein, das liegt im Waldboden und so weiter. All diese ganzen Zusammenhänge müssen wir doch mal begreifen. Und dass wir ohne Lebensraum, Lebensgrundlagen und vor allen Dingen ohne unseren Boden nicht überleben können. Und dann brechen solche Systeme wie angeblich nachhaltige Waldwirtschaft auch zusammen. Das heißt, wir sitzen da in einem Boot mit dem Wald und mit der Natur. Und das haben wir völlig, oder da haben wir uns völlig entfremdet. Ich will nur eine Zahl und einen Bereich nennen, weil jetzt gerade die COP auch zu Biodiversität ist, die ja völlig vergessen wird. Also wir reden über, kommen wir gleich auch nochmal zu, ganz zum Schluss zur COP29 Klimakonferenz, da reden wir drüber, aber wir reden nicht über die Biodiversität. Die hängt aber zum Beispiel mit dem Wald ganz eng zusammen. Wir haben, seitdem ich lebe, 70% der Wirbeltiermasse verloren. Also nicht 70% der Arten sind ausgestorben, auch viele, wir haben Massenaussterben, aber der Masse an Wirbeltieren. Das heißt, von dem, was als ich geboren wurde, als ich Kind war, an Wirbeltieren gab, sind nur noch 30% da. 70% sind weg. In einer Generation. Von mir aus rechnet man, wenn man, weiß ich nicht, in 20 Jahren oder 25 Jahren rechnet, sind es 2 Generationen, aber trotzdem. Das ist Wahnsinn. Bei Insekten sieht das ähnlich aus. Das heißt, wir erleben ein absolutes Aussterben von dem, was Wildnis ist, was frei, natürlich belassen ist und was dann sozusagen auch robust und überlebensfähig ist, selbst wenn dann es wärmer wird. Das haben wir so eben noch nicht erlebt, vor allen Dingen in so kurzer Zeit. Und damit können sich natürlich die Überlebenden auch immer weniger anpassen, das ist ein Riesenproblem, über das wir gar nicht sprechen. Wenn, dann reden wir über Klima, aber das wird immer so weggelassen. Das gehört alles zusammen, das muss auch alles diskutiert werden. Und genau darauf kommt es mir an, das deutlich zu machen. Ja, und dann sind wir doch wieder beim Thema Lobby. Dem entgegen stehen starke Lobbys, die ihr Geld damit verdienen, dass es nicht so ist, sondern dass es weiter zerstört wird. Und auch die Forstlobby ist relativ stark. Also wir haben gerne nämlich dann mal Leute aus der Forstlobby auch im Bundestag sitzen, natürlich immer in den entsprechenden Ausschüssen und mit der entsprechenden Zuständigkeit. Das dürfte ja grundsätzlich im Bundestag einfach nicht sein. Aber beim Wald hat es viel auch mit unserer Entfremdung und Kultur zu tun, wie sich das einfach die letzten Jahrzehnte entwickelt hat. Und da müssen wir uns nicht wundern. Ich möchte aber, dass wir das einordnen, wenn solche Nachrichten kommen und jetzt nicht nur sagen, oh, jetzt fällt der Wald auch noch für den Klimaschutz aus, was sollen wir dann mit dem blöden Wald? Weißt du, also das ist genau der falsche Weg. Ne? Also warum fällt der aus und was kann man denn tun, damit der nicht ausfällt? Und dazu muss man eben die ganzen anderen Zusammenhänge auch irgendwie kennen. Also hier geht es ganz stark, natürlich um Lobby-Einfluss, aber hier geht es ganz stark um Denkmuster und dass wir ja unter der Religion und dem Dogma des stetigen Wachstums, und zwar nicht Wachstum von Moral, Wachstum von Bildung, Wachstum von Menschlichkeit oder sonst was, sondern dass wir dem ständigen Geldwachstum von einigen oder immer weniger Menschen, dem sind wir unterworfen und dem haben wir uns alle unterworfen. Und der Wert der Natur, der Welt, eines wirklichen Waldes und so weiter, den wir auch für uns Menschen, von mir aus auch direkt für uns Menschen, den, ja, haben wir sozusagen nur noch auf eine Ziffer gebracht. Von daher müssen wir diese Denkmuster, diese Denkstrukturen überwinden und endlich da rauskommen, indem wir gefangen sind. Und das ist ja das, worüber wir ja in dieser Sendung auch schon gesprochen haben. Deswegen gibt es ja die Initiative Überleben. Und deswegen veranstalten wir da ja, wenn die COP in Aserbaidschan, in der tollen Autokratie Aserbaidschan, die gerne ihre Nachbarländer überfällt, Menschenrechtsverletzungen ohne Ende begibt, die übrigens, kleine Geschichte am Rande, zahlreichen auch Europäern, die ein bisschen kritisch mit Aserbaidschan umgehen, die nicht alle ein Diener, wie deutsche Politiker an der Spitze das ja gerne machen, vor Aliyev machen, sondern und Gasgeschäfte mit ihm machen, sondern die dies alles ein bisschen kritisch sehen, die haben ein Einreiseverbot. Ein guter Kollege von mir aus der SPD-Fraktion, den ich schätze, der sehr, sehr lange das Thema behandelt, der war auf, glaube ich, fast allen Klimakonferenzen von vielen Jahren, der hat Einreiseverbot. Das ist schon irgendwie krass. Da müssten doch eigentlich die anderen sagen, nee, dann fliegen wir da auch nicht hin. Und genau das wollen wir erreichen. Vergesst Aserbaidschan seht es mal so, wie es wirklich ist, aber vergesst die COP, sondern macht das, was sein muss und wo wir weiterkommen und wo das Scheitern nicht vorprogrammiert ist. Aber genau das passiert nicht, sondern ja, in Aserbaidschan wird es wieder eine Klimakonferenz geben, die zu keinem wirklichen Ergebnis führt. Vor allen Dingen, wo die Ergebnisse, also das, was eigentlich schon beschlossen wurde, auch gar nicht überprüft wird. Oder wo zwar nicht geahndet wird, wenn das einer nicht eingehalten wird. Und ja, wo sich jetzt die Lobbyisten schon freuen, auch die fossilen Lobbyisten, wieder ihre Stände machen zu können, ihre Deals machen zu können. Für die ist das super. Erstens, die lachen sich ins Fäustchen, weil alle haben ja die Hoffnung, dass was passiert. Die wissen ganz genau, nee, es passiert nichts. Dafür sind wir ja auch da. Und ein Blockierer findet sich immer. Und wir können unsere Deals machen. Ich habe mal das verglichen mit einer Automesse, also wenn es eine private Automesse gibt von irgendeinem Autoanbieter oder von mir aus auch von mehreren Autoanbietern, die so eine Messe durchführen, wäre die COP so, dass die hauptsächlich neben den Leuten, die dann wirklich vielleicht ein Interesse haben an den Autos, Leute einladen, sagen wir mal radikale Klimaschützer, zu der Messe einladen, die auf der Messe Stände machen dürfen, die sogar Berater sind von Messeteilnehmern und vielleicht sogar die Veranstaltung blockieren können. So, das würde ja jeder als völlig absurd abtun, wenn das auf so einer Automesse geschehen würde. Genau das passiert auf den Klimakonferenzen und deswegen sind sie so lächerlich und deswegen passiert da auch nichts. Aber wir halten das nicht für absurd, sondern das ist mittlerweile total normal. Jetzt habe ich von einer Kollegin, einer Journalistin gehört, Ernährungswissenschaftlerin, Journalistin. Es gibt nämlich gerade den Fleischkongress. Da läuft es nämlich genau andersrum. Das ist nämlich die Realität. Ja, der haben sie sozusagen die Akkreditierung aberkannt, weil sie da vielleicht nicht nur ein Hochlebe unser Fleischkonsum und vor allem, wie dieses Fleisch produziert wird, vielleicht machen würde, sondern vielleicht, weil sie da auch noch eine andere Position bezieht. Und deswegen hat man sie wohl ausgeladen. So, das ist die normale Realität. Dann bitte bei der Klimakonferenz. Kein Lobbyist hat Zugang. Solange da einer überhaupt steht, ist so eine ganze Klimakonferenz völlig über. Das geht gar nicht. Aber was ich sagen will, natürlich zu dem Fleischkongress, also wenn ihr irgendwie demokratisch sein wollt, dann könnt ihr nicht unterscheiden, ob da jetzt nur wohlwillige Johnnies teilnehmen und die dann wohlfällig berichten. Aber doch, so funktioniert unser Lobbyland. Wobei wir dann halt dann doch wieder beim Lobbythema sind. Wir sind aber nicht nur beim Lobbythema, wir sind auch am Ende dieser Sendung, die doch ein bisschen länger gedauert hat als eingeplant. Also, und wir schließen mit dem Hinweis nochmal auf unsere Konferenz. Wir laden übrigens keine Journalistinnen und Journalisten aus, die vielleicht das gar nicht richtig finden, was wir machen, sondern wir ermuntern sie sogar, darüber zu berichten. Also unsere Veranstaltung Good Cop, im Prinzip versus Bad Cop in Aserbaidschan, findet statt am 10. November in Berlin im Haus der Demokratie. Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite, Website Überleben, natürlich mit UE, überleben.plattform.de. Und so ist auch der Name der E-Mail-Adresse, wo man sich anmelden kann, überleben mit UE, @plattformpro.de. Findet ihr aber auch auf der Website. Genau, da sind alle weitere Informationen. Oder hört euch auch nochmal die letzten Podcasts hier an. Genau, in diesem Sinne, genießt das, was vom Wald übrig geblieben ist. Vielleicht habt ihr ja sogar einen schöneren Teil bei euch in der Nähe. Das tut immer gut zum Runterkommen. Also es gibt andere Werte noch, die dieser Wald uns vermitteln kann. Und ja, gerade im Herbst finde ich das eigentlich sehr schön. In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal.